Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir machen weiter im Römerbrief mit unserer Betrachtung von Kapitel 9. In diesen Kapitel 9 bis 11 widmet sich Paulus einem Thema. Es geht um die Rolle Israels in Gottes Geschichte mit den Menschen. Das Volk Israel konnten wir im Römerbrief bereits unter die Lupe nehmen, allerdings das einer lang vergangenen Zeit. Nun kommt es in den Blick, wie es zur Zeit des Paulus aussah. Und dabei kommen wir auch darauf zu sprechen, wie es zu unserer Zeit zu verstehen ist. Paulus beginnt einen neuen Abschnitt im 9. Kapitel, Vers 6, mit einem Aber. Aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei, denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Eine ungewöhnliche Formulierung. Sie besagt, nicht alle Nachkommen Israels, alle natürlichen Nachkommen, sind das wahre Israel. In den Tagen des Paulus warfen Juden die Frage auf, weshalb nicht alle Juden Christus mit ganzem Herzen angenommen haben, wo doch ihr Volk das Auserwählte war. Hat da nicht Gott versagt? Paulus ist auf diese Schwierigkeiten schon zu einem gewissen Teil am Anfang von Kapitel 3 eingegangen. Jetzt führt er einen Unterschied ein zwischen jenen natürlichen Nachkommen des Stammvaters Jakob und den geistlichen Nachkommen. Es hat ja immer ein Überrest des jüdischen Volkes überlebt, von Zeitalter zu Zeitalter, und der war stets ein Hinweis auf den geistlichen Ursprung Israels. Paulus spricht eine Unterscheidung innerhalb des Volkes Israel an und lässt an dieser Stelle die Nichtjuden außen vor. Wenn jemand in der Geschichte Israels versagt haben mag, lag das Versagen nicht bei Gott, sondern beim Volk. Gottes Verheißungen sind uneingeschränkt gültig. Weiter mit Vers 7. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder, sondern nur was von Israel stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Dieser Vers ist wie ein niederschmetternder Schlag gegen alle, die sich Paulus mit Argumenten entgegenzustellen versuchten. Wenn Nachkommen nur aufgrund natürlicher Geburt zählen, gehörten Ismaeliten, Midianiter und Edomiter dazu. Ein netter Araber sagte mir vor einigen Jahren in Jericho, ich möchte, dass Sie wissen, dass ich ein Sohn Abrahams bin. Ich konnte ihm nicht widersprechen, er war es. Auch andere waren natürliche Nachkommen Abrahams. Zu ihnen zu gehören, ist keine Garantie dafür, ein Kind der Verheißung zu sein. Einmal haben sich Juden bei einer Gelegenheit folgendermaßen an Jesus gewandt. Abraham ist unser Vater. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Aus diesen Worten Jesu ergibt sich das, was Paulus in Vers 9 schildert. Das heißt, nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Paulus macht einen klaren Unterschied zwischen den Auserwählten und den Nicht-Auserwählten im Volk Israel. Die Kinder des Fleisches sind nicht die Kinder Gottes. Als Kind der Verheißung ist anzusprechen, wer zu den Nachkommen zählt. Es gab in Israel Tausende von Juden, die sich Christus zugewandt haben nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Sie waren die Auserwählten. Bei Paulus werden sie immer Israel genannt. Und diese Redeweise reicht bis ins Buch der Offenbarung, wo der Herr Jesus Christus sich an Gemeinden vom Ende des ersten Jahrhunderts wendet. Es heißt in Offenbarung 2, Vers 9, »Ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, und sind's nicht«, sondern sind die Synagoge des Satans. Vergleiche Offenbarung 3, Vers 9. Damit sagt Jesus ihnen faktisch, die gehören nicht einmal mehr zu einer Synagoge, in der man mich anbetet. Es ist eine Synagoge, in der Satan angebetet wird. Aber Paulus tendiert nicht in diese Richtung, sondern spricht in Vers 9 den geistlichen Ursprung des Volkes an. Denn dies ist ein Wort der Verheißung, da er spricht, um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Kinder der Verheißung sind nicht die, die etwas glauben. Isaak konnte das ja nicht, bevor er geboren war. Isaak war der verheißene Nachkomme. Gott hatte es versprochen und Gott tat es. Weiter mit Vers 10. Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen, unserem Vater Isaak, schwanger wurde. Isaak und Rebekka werden ebenfalls als Beispiel für dieses Prinzip der göttlichen Erwählung angeführt. Denn, wie Vers 11 besagt, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden. Obwohl der erste Teil dieses Verses ein Nebensatz ist, enthält doch seine Aussage eine Wahrheit von höchster Bedeutung. Warum Gott Ismael ablehnte, dafür gibt es vielleicht eine Erklärung, aber das funktioniert nicht im Falle Isaaks und der Kinder Rebekkas. Ihre beiden Jungen waren ja Zwillinge. Gott ist da von der Linie der Erstgeburt abgewichen und hat den jüngeren Sohn erwählt. Zu dem Zeitpunkt hatte weder Jakob etwas Gutes noch Esau etwas Böses getan. Nach Paulus ist Gottes ganze Entscheidung abhängig zu machen vom Ratschluss Gottes und seiner freien Wahl. Weiter mit Vers 12. Nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Hier macht Paulus noch nähere Angaben. Erwählung Gottes rührt nicht aus dem Verdienst der Werke her, sondern aus der Gnade dessen, der beruft. Allerdings meint die im Vers erwähnte Berufung nicht eine Berufung zur Erlösung. Die dann folgende Aussage über den Älteren und den Jüngeren stammt aus 1. Mose 25, Vers 23. Ein Wort für Rebekka, gesprochen zu einer Zeit, als ihre beiden Jungen noch nicht geboren waren. Paulus fährt dann fort in Vers 13. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Das ist ein Zitat aus dem letzten Buch des Alten Testaments, dem Buch Maleachi, Kapitel 1, Vers 2 und 3. Diese Aussage erfolgte, als die beiden Jungen ihr irdisches Leben schon hinter sich hatten und inzwischen aus ihnen zwei Völker entstanden waren. Das war etwa 2000 Jahre später der Fall. Und inzwischen war viel passiert. Ein Student sagte einmal zu Dr. Griffith Thomas, einem englischen Theologen, er fände diesen Vers schwierig, denn er könne nicht verstehen, weshalb Gott den Esau gehasst haben soll. Dr. Thomas antwortete, ich finde diesen Abschnitt auch schwierig, aber mein Problem ist anders. Ich verstehe nicht, weshalb Gott den Jakob liebte. Das ist in der Tat das große Problem. Man kann leicht Gründe finden, weshalb Gott den Esau verwarf. Er war ein Schurke, ein gottloser Kerl, voller Stolz. Und aus ihm kam ein Volk, das ohne Gott leben wollte und sich von ihm abwandte. Ich kann verstehen, warum Gott Esau verwarf, aber nicht, warum er Jakob erwählte. Die Bibel sagt uns aber, dass Gott seine Wahl traf in eigener souveräner Entscheidung. Und damit kommen wir zum zweiten Schwerpunkt in Kapitel 9. Die Wahl Israels im souveränen Ratschluss Gottes. Vers 14. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Erneut beginnt Paulus einen Abschnitt mit »Was wollen wir dazu sagen?« Jetzt ergänzt er »Ist Gott ungerecht?« Die Antwort, das sei ferne, bedeutet, daran ist nicht zu denken. Das kommt nicht in Frage. Also ein eindeutiges Nein. Der natürliche Mensch rebelliert gegen Gottes Souveränität. Wenn irgendetwas Gottes Entscheidung überlassen wird, schließt sofort der Mensch daraus, dass es ungerecht ist. Wie kommt das? Es ist doch so. Wir können uns eben nicht einmischen in das Handeln Gottes, das wir oft rätselhaft empfinden. Dennoch kann man sich darauf verlassen, dass er gerecht entscheidet. Wir können um die Lehre von der Erwählung keinen Bogen machen, obwohl wir Gottes souveräne Erwählung mit dem freien Willen des Menschen nicht in Einklang bringen können. Beides ist wahr. Der freie Wille des Menschen und Gottes Souveränität. Denken Sie einfach daran, dass es sein Universum ist. Er ist eigenständig. Ich bin nur ein kleines Geschöpf auf Erden und er könnte mir im nächsten Moment den Atem nehmen. Habe ich die Verwegenheit, ihm breitbeinig auf beiden Füßen stehend ins Gesicht zu schauen und was er tut, in Frage zu stellen? Das wäre Rebellion der schlimmsten Sorte. So will ich mich meinem Schöpfer und Erlöser beugen. Ich weiß, dass es, welche Wahl er auch immer trifft, das Richtige ist. Der winzige Mensch hat es nötig, seinen starren Hals und seine störrischen Knie vor dem allmächtigen Gott zu beugen und zu sagen, bei dir ist keine Ungerechtigkeit. Siehe Johannes 7, Vers 18. Weiter mit Vers 15. Denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Mose wollte bekanntermaßen die Herrlichkeit Gottes sehen. Gott sagte zu ihm sinngemäß, ich werde sie dir zeigen, Mose, aber nicht, weil du Mose bist. Mose war eine sehr wichtige Person. Er führte die Kinder Israel durch die Wüste. Gott sagt, wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ich werde das für dich tun, nicht weil du Mose bist, sondern weil ich Gott bin. Wissen Sie, warum Gott mich gerettet hat? Nicht weil ich Vernon McGee bin, sondern weil er Gott ist. Er traf die Entscheidung und ich beuge mich vor ihm. Paulus bekennt in Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Gott schenkt sein Erbarmen nicht als Anerkennung für menschliches Wollen und es ist auch keine Belohnung für meine Leistung. Menschliches Wollen und Leisten ist kein Beweggrund für Gottes Handeln. Wir denken aber, dass Entscheidungen und Anstrengungen Gott dazu bewegen, gnädig auf uns zu schauen. Dr. James Stifler sagt, Wollen und Laufen zeigen vielleicht den Besitz der Gnade, aber sie sind nicht die Quelle, in der sie ihren Ursprung haben. Gott erweist Barmherzigkeit und er tut es, weil er Gott ist. Wer sind wir, ihn in Frage zu stellen? Ich beuge mich heute vor ihm. Bei Paulus geht es in Vers 17 so weiter. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Römer 9, Vers 17 und 18. Gott sagt, dass er den Pharao gebraucht hat. Aber sagen Sie vielleicht, der war ja gar nicht erwählt. Nein, das war er sicher nicht. Man denke nur an die Möglichkeiten, die Gott ihm gegeben hat. Pharao hätte am liebsten gesagt, ich bin der Pharao, ich fälle hier die Entscheidungen, ich weise die Bitte zurück, das Volk Israel ziehen zu lassen. Gott ließ ihm sagen, du denkst nur, dass du es nicht ziehen lässt, aber du wirst es ziehen lassen. Gottes Wille hat sich durchgesetzt. Wenn die Heilige Schrift sagt, dass Gott das Herz des Pharao verhärtete, meint sie, dass Gott den Pharao zwang, die Entscheidung zu treffen, die in seinem Herzen lag. Gott zwang ihn zu tun, was er tun wollte. So wird auch niemals ein Mensch in der Hölle zu finden sein, der nicht die Wahl getroffen hätte, dort zu sein. Sie treffen ihre eigene Entscheidung. Weiter mit Vers 19. Nun sagst du zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Das ist die Logik des natürlichen Menschen. Wenn Gott das Herz des Pharao verhärtete, wie kann er ihn dann beschuldigen? Hat er denn nicht Gottes Absicht erfüllt? Darauf reagiert Paulus sogleich in Vers 20. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Menschliches Schlussfolgern ist nicht die Lösung für das Problem. Die Antwort liegt allein im Geheimnis und der Erhabenheit von Gottes Souveränität. Der Glaube belässt es dabei und akzeptiert es in demütigem Gehorsam. Der Unglaube lehnt sich dagegen auf und zieht so direkt Zorn und Gericht auf sich. Das Gericht des Gottes, den er in Frage stellt. Der deutsche Calvinist Johann Peter Lange hat es gut ausgedrückt. Wenn der Mensch so weit geht, sich einen Gott zu machen, um ihn mit seinen eigenen Rechten zu binden, dann kleidet sich Gott in seiner Majestät und erscheint in seiner ganzen Wirklichkeit als ein freier Gott, vor dem der Mensch nichts ist, so wie der Lehm in der Hand des Töpfers. Das war die Haltung des Paulus, als er im Streit mit den jüdischen Pharisäern als Gottes Verteidiger auftrat. Das ist der Grund dafür, dass er nur eine Seite der Wahrheit zum Ausdruck bringt. Soweit Johann Peter Lange. Entscheidend ist, dass Gott Gott ist, und daran wird der kleine Mensch nichts ändern. In den folgenden Versen verwendet Paulus das Beispiel vom Töpfer und dem Ton. Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Gott nahm den Menschen aus dem Staub der Erde und formte ihn. Er hat nicht mit einem Affen angefangen. Der Mensch macht sich zum Affen, aber Gott hat ihn nicht so gemacht. Gott nahm den Menschen aus dem Staub des Bodens. Der Psalmist sagt, er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Psalm 103, Vers 14. Wir vergessen das manchmal. Paulus greift dieses Bild des Menschen auf, der sich von Gottes Hand geformt weiß, wenn er formuliert in Vers 21, hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Gott tut einen Griff in den Klumpen der Menschheit und nimmt etwas Ton heraus, um einen Mose zu formen. Er greift noch einmal hinein und nimmt etwas Ton heraus, um den Pharao zu machen. Alles war am Anfang abstoßender, unschöner, scheußlicher und sündhafter Ton. Sein Erbarmen macht daraus ein Gefäß zur Ehre, das heißt ein Gefäß zu ehrbarem Gebrauch. Der Töpfer hat das Recht, ein anderes Gefäß zur Unehre oder zu gewöhnlichem Gebrauch herzustellen. Paulus fährt fort. Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Römer 9, Vers 22 bis 24. Paulus hat bereits die Freiheit Gottes nachgewiesen, geheimnisvoll und majestätisch souverän zu handeln. Nun zeigt Paulus, dass Gott sogar mit Gefäßen des Zorns geduldig und barmherzig umgeht. Nicht Gott hat sie bestimmt zum Verderben. Die Rebellion und die Sünde des Tons ließen die Gefäße reif werden zum Gericht. Gott hätte richtig gelegen, hätte er das Gericht sofort vollzogen. Aber er hat diese Gefäße nicht als leblosen Ton behandelt, sondern als Geschöpfe mit einem freien Willen. Er gab ihnen reichlich Chancen, eine Geneigtheit dafür zu zeigen, Gott zu gehorchen. Denn obgleich Gott Sünde hasst und sie letztlich verurteilen muss, wendet er sich aus Erbarmen unaufhörlich seinen schwierigen Geschöpfen zu. Damit deutet Gott selbst darauf hin, dass mit den Gefäßen des Zorns die jüdische Nation gemeint ist, die im Jahre 70 nach Christus aufgerieben wurde. Wie Sie sich erinnern, hat Jesus diese Vernichtung angekündigt, aber er hat auch geweint über die Stadt und gebetet, »Vater, vergib ihnen«. Lukas 23, Vers 34. Als 70 nach Christus das endgültige Gericht kam, hat Gott den Restbestand gerettet, und der bestand aus Gefäßen der Barmherzigkeit. Die Wahl der Heiden in der biblischen Prophetie, das ist der letzte Teil des Kapitels. Paulus hat sehr deutlich gemacht, dass das Volk Israel nach Gottes souveränem Willen und nicht wegen ihres Verdienstes erwählt worden war. Gott hat nicht nur ein Volk erwählt. Er hat nicht nur diejenigen aus dem Volk gerettet, die sich ihm zugewandt haben. Bis heute ist das immer ein Überrest. Gott ruft sich auch bis in unsere Zeit aus den Nichtjuden ein Volk für seinen Namen. Das berichtet Paulus in Vers 25 und 26. Wie er denn auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war, und meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Und es soll geschehen, anstatt dass zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Römer 9, Vers 25 bis 26. Paulus zitiert einen Ausspruch aus Hosea 2, Vers 25, der sich auf das Volk Israel bezieht. Petrus bezieht dieses Prophetenwort auf den zu seiner Zeit existierenden gläubigen Rest, der dem Volk seinen Fortbestand sicherte. Zu Menschen seines Volkes, die an Christus glaubten, sagte er, »Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.« die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Der zweite Satz der Prophezeiung, Vers 26, stammt aus Hosea 1, Vers 10 und bezieht sich auf Nichtjuden irgendwo auf der Erde, die sich jetzt und in Zukunft Christus zuwenden. So hat es Jakobus ausgedrückt: damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen, dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, was von alters her bekannt ist. Apostelgeschichte 15, Vers 17 und 18. Und so hat Gott auch seine Hand nach Europa ausgestreckt. Er hat das Evangelium nicht nach Europa gesandt, weil die Leute dort besser waren. Manche Menschen weißer Hautfarbe scheinen das zu denken, dass sie höherwertig sind. Sie sind es nicht. Die Chinesen waren zur Zeit des Paulus meinen Vorfahren weit voraus. Meine Vorfahren, vielleicht auch ihre, lebten damals in den Wäldern Europas. Ein Zweig meiner Familie war in Schottland. Mir wurde erzählt, sie waren die dreckigsten, schmutzigsten Wilden, die je auf dieser Erde gelebt haben. Meinen Sie, Gott brachte ihnen das Evangelium, weil sie anderen überlegen waren? Sie waren alles andere als das. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Vers 16. Ich danke ihm dafür. Ja, das ist wunderbar. Und es geht so weiter. In Vers 27. Jesaja aber ruft aus über Israel: wenn die Zahl der Israeliten wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Rest gerettet werden. Denn der Herr wird sein Wort, in dem er vollendet und scheidet, ausrichten auf Erden. Römer 9, Vers 27 und 28. Die wörtliche Übersetzung wäre: Jesaja rief aus in Angst über Israel: wenn die Zahl der Söhne Israels wäre wie Sand am Meer, soll doch nur ein Rest gerettet werden, denn er, der Herr, wird sein Wort auf der Erde ausführen, indem er es schnell und endgültig vollendet. Das Zitat, das Paulus verwendet, stammt aus Jesaja 10, Vers 22 und 23. Nur ein Rest von Israel wird in der Zeit der großen Trübsal gerettet werden. Wenn Sie sich eine Vorstellung in Prozenten machen wollen, es gibt heute etwa 15 Millionen Juden. In der großen Trübsal, von der die Offenbarung des Johannes berichtet, werden nur 144.000 Juden versiegelt werden. Siehe Offenbarung 7, Vers 4. Das ist ein kleiner Bruchteil. Wenn ich auch glaube, andere werden zu dieser Zeit Rettung erfahren, so verbleiben 144.000 als seine Zeugen, und ein kleiner Rest wird gerettet werden. Es handelte sich bei ihnen immer nur um einen Rest, und genauso verhält es sich mit dem Rest bei den Nichtjuden. Nur fragen Sie mich nicht warum. Wir haben es mit Gott zu tun, der barmherzig ist. Wenn er nur einen retten würde, wäre das schon ein Zeichen für seine Barmherzigkeit. Denn keiner von uns verdient seine Barmherzigkeit. Und wie Jesaja vorausgesagt hat: wenn uns nicht der Herr Zebaoth Nachkommen übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und wie Gomorra. Römer 9, Vers 29. In diesem Vers zitiert Paulus Jesaja 1, Vers 9. Es ist eine überraschende Aussage, doch markiert sie die Krönung der Souveränität Gottes. Auch ein auserwähltes Volk wäre Sodom und Gomorra vergleichbar an Schlechtigkeit und Rebellion gegen Gott, hätte er nicht souverän und barmherzig eingegriffen und einen Rest herausgeholt. Dies ist eine mahnende Anklage gegen stolzes Pharisäertum und hochmütige Kirchenmitgliedschaft heute. Nur Gottes Barmherzigkeit kann davor bewahren, zur Hölle zu gehen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Das wollen wir sagen. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Römer 9, Vers 30. Das ist eine spannende Aussage. Nichtjuden ohne eigenes Wollen oder Leistung haben Gerechtigkeit gefunden in Christus, weil Gott es bewirkt und will. Die Schriften des Alten Testaments haben es vorhergesagt. Wie man deutlich sehen kann, denn Jesaja sagt, dass Nichtjuden gerettet werden sollten. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Römer 9, Vers 31. Mit anderen Worten, Israel ging einem Gesetz, das Gerechtigkeit geben sollte, nach. Aber es ist bei diesem Gesetz nicht angekommen. Eine erschreckende Aussage. Juden haben versucht, mit dem mosaischen System ihre eigene Gerechtigkeit zu erzeugen. Sie haben sie nicht hervorgebracht. Ein Blick auf dieses Volk heute zeigt es. Religiöse Leute, Kirchenmitglieder, die denken, sie seien gut genug, um gerettet zu werden, sind am schwersten mit dem Evangelium zu erreichen. Keinem wird es je gelingen, Gottes Souveränität mit der Verantwortung des Menschen in Einklang zu bringen. Aber Paulus spricht hier von ihrer Verantwortung. Denn es soll dazu kommen, dass sie gerettet werden. Es heißt, wer will, der folge mir nach. Vergleiche Markus 8, Vers 34. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37. Sie können kommen. Bleiben Sie nicht stehen an der Seitenlinie und denken, ich bin nicht erwählt. Ich habe noch nie von einem Gewählten gehört, der für das Amt nicht zur Wahl stand. Wenn Sie gerettet werden wollen, dann sind Sie erwählt. Andernfalls sind Sie nicht erwählt. Und das ist alles, was ich darüber weiß. Ich kann Erwählung und freien Willen nicht logisch in Einklang bringen. Ich bin dahin gekommen zu sagen, Gott ist souverän. Er macht das nach seinem Willen. Und sein Wille ist richtig. Bei ihm gibt es keine Ungerechtigkeit, er macht keine Fehler. Menschen machen Fehler, und trotzdem schenkt man ihnen Glauben. Warum sollte man also nicht an Gott glauben? Er ist gerecht, er ist gut, und alles, was er tut, ist richtig. Vers 32. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Römer 9, Vers 32 bis 33. Diese Textstelle stammt aus Jesaja. Siehe Jesaja 8, Vers 14 und 28, Vers 16. Juden nahmen Anstoß am Kreuz. Den Nichtjuden erschien das Kreuz als Dummheit. Aber wer glaubt, ob Jude oder Nichtjude, wird gerettet werden. Es sind Menschen der Demut, die in einfachen Glauben kommen. Der natürliche Mensch wird weiterhin versuchen, die Erlösung mit natürlicher Aktivität selbst zu bewirken. Er wird versuchen, Gottes Souveränität und die Verantwortung des Menschen miteinander zu harmonisieren, als wäre der kümmerliche Verstand des Menschen unfehlbar oder auch nur dazu fähig. Das 9. Kapitel des Römerbriefs beschreibt das Volk Israel und die Wahl der Heiden durch Gott. An beiden zeigt sich der souveräne Wille Gottes. Diese Tatsache wird uns auch in den folgenden beiden Kapiteln weiter beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel ist das 10. Kapitel des Römerbriefs an der Reihe. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.